Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Herzlich willkommen und hallo. Wunderbar, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um eine meiner Lieblingsküchen, wenn es würzig, scharf, aromastark und vor allem aufregend anders sein soll. Chinesisches Essen nämlich. Mein heutiger Gast stammt aus China. Sie hat ihre ersten Lebensjahre in Peking verbracht, bevor sie im Alter von 8 Jahren mit ihrer Mutter nach Wien kam. Und seit 2010 lebt sie in Berlin. Dort arbeitet sie als Foodbloggerin, Foodstylistin, kulinarische Konzeptentwicklerin und sie betreibt einen äußerst erfolgreichen Instagram-Kanal. Auf ihrem englischsprachigen Channel Eating in Berlin teilt sie ihre Leidenschaft fürs Essen und zeigt ihren mittlerweile 110.000 Followern, wie gut sich chinesische Gerichte auch zu Hause nachkochen lassen und dass man das mit gar nicht so viel Zutaten machen kann. Vor ein paar Monaten ist auch ihr Kochbuch erschienen, einfach chinesisch, Rezepte für jeden Tag heißt es. Es geht also um unkomplizierte Alltagsküche. Geschrieben hat es die wunderbare Cici Chen und in ihrer Arbeitsküche, oder was es genau ist, wird sie gleich erklären, in Berlin, Prenzlauer Berg, sitzen wir jetzt auch. Super, dass du heute Zeit für mich hast, liebe Cici. Ni hao und herzlich willkommen bei Die letzte Flasche.
Ja, super. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen und ich freue mich richtig auf das Gespräch.
Sehr gut. Wo sind wir jetzt hier gerade?
Wir sind in meinem Büro/Kochspace.
Ja.
Es ist sehr, sehr neu. Du bist der erste Gast tatsächlich.
Große Ehre.
Und ich weiß noch nicht, es ist noch in der Findungsphase, aber es gibt sowas jetzt mittlerweile.
Ja, und es ist natürlich in einem Prenzlauer Berg Hinterhofhaus Souterrain. Also so mehr Klischee geht eigentlich nicht für Berlin, aber es ist cool und cozy und wir sitzen hier gut und es klingt auch gut, finde ich. Ich habe jetzt einfach Cici gesagt, das ist ja natürlich nicht dein richtiger Name. Du hast natürlich einen chinesischen Namen.
Also tatsächlich heiße ich nicht Cici mit meinen echten Vornamen, sondern Si. Das schreibt sich XI. Also das kam eher irgendwie zufällig. Ich bin mit 7 Jahren nach Wien gezogen und ich konnte kein Wort Deutsch. Also tatsächlich bin ich relativ schnell so von meinem Leben in China rausgerissen worden und ich bin nach Wien gezogen und dann musste ich erstmal irgendwie klarkommen. Und ich glaube, dieses Thema, ne, mit einem anderen Namen annehmen, das kennen ja ganz, ganz viele Asiaten, ja, oder Menschen, ja, mit einem anderen Namen, den man vielleicht auch schlecht aussprechen kann. Ja. In China sagt man zum Beispiel zur Verniedlichung zweimal den Vornamen.
Ah, okay.
Das heißt, meine Mama sagt zu mir Cici. Und ich glaube, das war dann einfach ihr Vorschlag. Und ich habe das gar nicht so bewusst, glaube ich, mitgekriegt. Aber ihr Vorschlag war dann, lass uns doch Cici daraus machen, weil wir sind ja hier jetzt auch in Österreich.
Ja, ach so, cool. Ja, stimmt natürlich.
Das ist wirklich,
Cici,
genau. Das ist wirklich eine gute Eselsbrücke, ja, weil wenn ich mal auf irgendwelche Partys oder Veranstaltungen bin und die Leute sind, es ist ja, man kennt es ja, ne? Dann merkt man sich Namen nicht und dann sage ich immer, Cici, ich komme aus Österreich, wie die Kaiserin. Und danach kann sich jeder meinen Namen merken. Und mittlerweile habe ich mich auch tatsächlich ganz gut mit dem Namen identifiziert. Also ich stelle mich auch als Cici vor.
Ja, aber man könnte auch Sie sagen einfach, ne?
Genau, oder auch Sie. Ich glaube, das Tricky daran ist, und das wissen vielleicht manche auch nicht, im Chinesischen sagt man immer den Nachnamen zuerst und dann den Vornamen.
Chen,
das heißt, genau, man würde niemals nur den Vornamen sagen, so wie hier. Das heißt, entweder man sagt Cici zu mir, wie meine Mama, oder du müsstest halt immer Chen Si sagen.
Chen Si,
ja,
okay.
Genau.
Also wir bleiben aber Cici, finde ich gut. Das Jahr hat ja gerade angefangen. Ich wollte dich am Anfang mal fragen, wie bist du reingekommen?
Ganz gut, gechillt, mit gutem Essen. Also ich bin ja generell nicht so ein ultra großer Fan von Weihnachten, so ein Silvester und Neujahr, muss ich sagen. Das ist es irgendwie immer so mit zu viel Druck verbunden. Deshalb bei mir ist es immer gechillt.
Gut, und bist ein bisschen erholt jetzt so fürs neue Jahr?
Also ich hatte mir ein bisschen mehr Erholung gewünscht. Aber
ich auch.
Ja.
Dann stellte man fest, 2. Februar, 2. Januar, oh, ist ja eigentlich schon wieder Werktag.
Richtig. Was ich alles vorhatte zwischen den Feiertagen. Weißt du, so Sachen, die eh immer hängen bleiben, wenn man selbstständig ist. Aber naja.
Ja, ich kenne das. Jetzt ist ja also Neujahr, das chinesische Neujahrsfest, das geht ja erst Ende Januar los und dauert dann aber 16 Tage.
14 Tage.
Oder 14 oder Tage,
also
ne?
15 Tage,
15,
genau.
Ja, fast, also gut 2 Wochen. Wie feierst du das oder feierst du das?
Also meistens einfach mit gutem Essen oder mit Essen gehen. Man kann ja in China-Restaurants zum Beispiel so einen separaten Raum anmieten. Mhm. Das mache ich zum Beispiel manchmal und dann gehe ich mit Freunden in so einen Zehnerraum und dann wird einfach sehr viel Essen bestellt und zusammen gegessen. Und früher, weiß ich noch, als ich jünger war und meine Großeltern noch gelebt haben, haben wir immer geguckt, dass wir es irgendwie zeitlich so timen, dass wir, wenn wir zu Besuch kommen, das chinesische Neujahr mitnehmen, weil das einfach so wichtig ist. Und hinzu kommt auch noch, ich habe am 16. Januar Geburtstag. Das heißt, manchmal, wenn der Kalender irgendwie so fällt, dann können wir meinen Geburtstag und das chinesische Neujahr mitnehmen zum Besuch. Und das war immer so die tollsten Besuche.
Ja, und ich meine, wenn das kein Glück bringt auch, ja, auch noch am Neujahrstag dann oder Beginn des Neujahrsfests auch noch Geburtstag zu haben. Du hast gesagt, Familien versammeln sich, ich weiß, es auch der Mega-Reisetag natürlich in China, wo sich 1,2 Milliarden Menschen irgendwie so in Bewegung setzen, weil alle müssen nach Hause, so ein bisschen wie Thanksgiving, ne, in den USA, wo alle dann heim wollen.
Genau. Ich glaube, das, was wichtig ist beim chinesischen Neujahr, ist zu verstehen, dass in China zum Beispiel ganz üblich ist, dass ganz viele Menschen ganz weit weg von zu Hause arbeiten gehen. Und es ist zum Beispiel auch total üblich, dass Menschen, die vom Land kommen, in die Stadt ziehen, dort arbeiten. Und es ist ja ein Riesenland, ne? Die kommen unter das Jahr gar nicht dazu, nach Hause zu fahren. Mhm. Und ganz oft ist es auch so, dass zum Beispiel Kinder dann bei ihren Großeltern aufwachsen, auf dem Land oder in einer kleineren Stadt. Das heißt, Neujahr ist wirklich so der Moment, wo alle endlich mal nach Hause fahren können, weil eine Woche lang wirklich nichts geschieht. So, ne? Also man muss sich das wirklich auch so vorstellen, Business steht still, nichts passiert, die Leute fahren nach Hause. Und deshalb ist das so wichtig, weil genau, also das ist eins der vielen, vielen Gründe, aber das ist eins der großen, wichtigen Gründe, warum Neujahr so wichtig ist für Menschen, um zusammenzukommen und für Familien, weil das ganz üblich ist, dass man sich das ganze Jahr über gar nicht sieht.
Und das in einer eher kollektivistischen Gesellschaft, wo eigentlich das Kollektiv ja zählt und die Familie als Keimzelle vom Kollektiv ein Jahr lang mehr oder weniger vernachlässigt wird, weil alle individualistisch irgendwo dahin müssen, wo die Kohle ist.
Richtig.
Dann ist natürlich das chinesische Neujahr das Fest.
Genau.
Was gibt's denn da, wir sind ja Genuss-Podcast, an traditionellen Gerichten? Also ich habe gelesen, in deinem Kochbuch auch, irgendwie im Norden Teigtaschen, die ein bisschen so nach Goldnuggets aussehen, wenn sie frittiert sind und dann so ein bisschen Wohlstand, Reichtum verheißen. Mhm. Stimmt das?
Also Teigtaschen ist überall, würde ich sagen, so das Neujahrsessen. Zum Beispiel Teigtaschen isst man sowohl jeden Tag, aber die sind symbolisch auch wichtig zum Neujahr. Mhm. Und davon gibt es ganz, ganz viele Gerichte, die man auch so öfters mal unterm Jahr isst, aber zum Neujahr besonders gerne oder besonders viel, weil die einfach so symbolisch für etwas stehen. Und das ist halt ganz, ganz stark in der chinesischen Kultur und Sprache, dass alles irgendwie Symbolik und Aberglaube und irgendwie auch durch die chinesische Sprache, durch die Aussprache nochmal so Doppeldeutigkeit mitbringt. Und genau, bei Teigtaschen ist das, weil die aussehen wie so Goldnuggets quasi. Dann Fisch zum Beispiel wird gegessen, weil das Wort Fisch, Yu, das bedeutet halt gleichzeitig auch Wohlstand, Reichtum und das möchte man natürlich für das nächste Jahr. Dann wird zum Beispiel auch Klebreis gegessen, weil Klebreis heißt Niangao und Niangao heißt quasi auch übersetzt ein Jahr hoch. Also man will nächstes Jahr ein höheres Jahr haben, also ein besseres
Jahr.
Ein hohes
Jahr, ein gutes Jahr.
Genau, also, genau. Ja. Und also davon gibt es wirklich unzählige Beispiele. Und auch alles, was rund ist, wird gern gegessen.
Mhm, weil es vollständig ist. Unversehrt
und zusammenkommen.
Und zusammenkommen,
also, ne, man kennt das ja, runde Tisch beim Essen, rund als Einheit, als Familie. Daher auch alles, was rund ist, symbolisiert das.
Und lange Nudeln auch,
Und
oder?
Lange Nudeln, genau.
Für was ist nochmal lange Nudel?
Einfach nur für ein langes Leben.
Ja,
also man darf die Nudeln auch nicht schneiden. Nee. Und die werden auch zum Beispiel zum Geburtstag serviert oder gegessen.
2025 ist ja das Jahr der Schlange oder wird das Jahr der Schlange, habe ich gesehen. Ein Symbol für Weisheit, Klugheit und Charme. Ja, ist doch eher, ja, ist das was Gutes?
Ist immer was Gutes, Weisheit. Ja. Okay. Also. Aber chinesische Sternzeichen ist ja auch ein eigenes Thema für sich. So,
eine eigene Parawissenschaft für sich. Nicht gerade wissenschaftlich.
Und das ist zum Beispiel ganz witzig. Mein Geburtstag zum Beispiel liegt eigentlich im Jahr der Schlange, aber nach dem traditionellen Kalender im Jahr des Drachen. Das heißt, ich bin eigentlich Drache. Das heißt, mein Jahr war letztes Jahr, obwohl ich dieses Jahr eigentlich geboren bin. Also nach dem Kalender quasi. Mhm. Und jedes Tier bringt halt gewisse Eigenschaften mit sich. Und das ist, glaube ich, wie bei den Sternzeichen, die wir hier auch kennen. Das ist wirklich ein Mix. Also, aber sehr angelehnt, glaube ich, auch an die Charakteristika der Tiere so ein bisschen.
Ja. Also Stier ist dann wahrscheinlich, hat Hörner und ist durchsetzungsstark.
ist durchsetzungsstark. Affe, sagt man, dass die klug sind oder sehr klug. Ich weiß gar nicht, es ist irgendwie, also aber positiv. Es ist nicht so, dass man sagt, man ist Schwein und deshalb faul oder so.
Bevor wir das jetzt weiter vertiefen, aber das vertiefen wir eigentlich nicht, wird es auf jeden Fall Zeit, dass wir was ins Glas bekommen, in diesem Falle in die Tasse bekommen. Mhm. Bei die letzte Flasche bringen die Gäste ja Getränke mit. Normalerweise eine letzte Flasche, eine besondere Flasche oder ein besonderes Getränk. Ich bin gespannt, was du ausgesucht hast.
Ich habe einen Tee mitgebracht, weil das ist jetzt natürlich, es passt natürlich so zum Thema Chinesisch, aber ich bin auch eine sehr, sehr leidenschaftliche Teetrinkerin. Mhm. Bei mir wird jeden Tag, also vielleicht nicht im Sommer, aber eigentlich schon jeden Tag so 1-2 Liter Tee getrunken. Mhm. Ich habe heute einen Tee mitgebracht, das ist ein Pu'er-Tee.
Ja.
Und Pu'er-Tee ist einer der wenigen Tees, die fermentiert sind. Und ganz viele kennen den nicht, aber ich finde ihn ganz lecker. Soll angeblich auch gesund sein und dachte ich, ich bringe einfach mal den mit. Ich war ja, je nachdem, ob du den kennst, können wir den probieren. Beziehungsweise, wenn du den kennst, dann vielleicht magst du den auch gerne.
Magst du den mal einschenken?
Ja.
Also ich kenne das auf jeden Fall. Ich weiß, dass Pu'er eigentlich eine Art Pilz ist, ne? Oder ist das ein Blatt? Ich dachte, das wäre ein Pilz.
Ich dachte eigentlich, es ist ein Blatt. Okay. Meinst du Mu'er?
Ah, Mu'er. Ja, genau.
Mu'er ist ein Pilz.
Da geht schon die Aufklärung los. Sehr gut. Ne? Mu'er ist ein Pilz und Pu'er ist ein Blatt. Ja, er sieht jedenfalls, wenn ich das richtig sehe, so ein bisschen so leicht golden aus in der Tasse.
Ja, ne? er hat auch ein bisschen länger gezogen, deshalb vielleicht.
So, ich fasse den mal vorsichtig an, dass der mir hier nicht in den Computer reinfällt. Sehr gut. Dankeschön.
Ach, ist ja noch sehr heiß. Ich bin gerade frisch aufgesetzt.
Ja.
Und wenn man dann dran riecht, dann merkt man schon, dass das kein gewöhnlicher Tee ist, weil der riecht auf jeden Fall sehr erdig, finde ich. Irgendwie kräuterig oder erdig.
Ja.
Ja, und irgendwie aromatisch.
Mhm.
Und den gibt es eigentlich nie. Also es ist super selten, dass es den gibt draußen. Und der kommt zum Beispiel ganz oft aus Yunnan. Und Yunnan ist die südlichste Region in China.
Und stimmt, da gibt es auch Palmen und so. Ne?
Genau, Yunnan hat alles. Von Palmen, Regenwald, Tropen zu wirklich hohe Berge mit Gletscher und allem drum und dran. Und ich bin halb Yunnanesin. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Ja. Aber halb aus Yunnan quasi.
Yunnanet.
I don't know. und fühle mich dann auch immer so ein bisschen mit den Produkten aus Yunnan verbunden.
Also deshalb hast du ihn ausgesucht, weil er aus deiner Heimatregion kommt.
Unter anderem, ja. Und weil er lecker ist und gesund.
Ja, ja, also ich habe ihn schon mal gekostet, so ein bisschen eingezogen. Das ist natürlich sehr heiß. Er ist vor allen Dingen nicht, er hat kein Tannin, also ist nicht so herb, wie manchmal so ein zu lange gezogener Schwarztee oder auch selbst so ein Jasmintee oder so, kann ja manchmal so ein bisschen bitter werden.
Ja.
Der ist ganz fein. Gefällt mir gut.
Ja.
Ja. Hast du immer schon Tee getrunken? Ja.
Ja, also ich kenne das nicht anders. Das ist meine Familie zum Beispiel. Wir machen das auch nicht so, also man denkt ja immer so bei chinesischen Tee an so Teezeremonien, ne? Wo man das irgendwie so mit ausgießen und nochmal heißen Wasser waschen und in kleinen Gefäßchen, die ja nur ein Schluck
so
groß sind.
Genau. So,
Das machen wir so zeremoniell, ja. Aber so zu Hause machen wir das nicht. Wir trinken das wirklich in so halbe Liter, ein Liter Gläser und wir gießen den Tee eigentlich auch so lange auf, bis er einfach nach Wasser schmeckt.
Also und dann kommt erst kommen neue Blätter rein.
Genau, also so kenne ich das. So trinke ich das auch zu Hause. Die Blätter werden einfach so lange aufgegossen, bis nicht mehr schmeckt und dann kommen neue Blätter.
Ich bin 2010, 2011 in China ein bisschen gereist mit Freunden und wir sind auch Bahn gefahren und da war auch immer das Thema, dass die mitreisenden Chinesen mit ihren großen Thermos-Tassen kamen und Wasser brauchten.
Ja.
Und es auch gab natürlich.
Es gab, genau.
Ne? Das ist das, um den Tee wieder aufzugießen.
Richtig. Also man findet wirklich in China an allen Bahnhöfen, im Zug, am Flughafen, also eigentlich überall heißes Wasser, weil es halt irgendwie wichtig ist. Nicht nur für Tee, aber generell trinkt man in China zum Beispiel auch auf lauwarmes Wasser, weil es einfach gesund ist für den Körper. Das ist einfach die Temperatur des Körpers. Und man fügt dem Körper dann keinen Stress zu, quasi.
Und man hält die Energiebilanz, genau, sozusagen. Ne? Man hält den Körper warm und dann muss er nicht so viel selber,
richtig,
umsetzen.
Ja.
Ja, also sind wir schon eigentlich mittendrin im Thema. Vielleicht rollen wir das nochmal ein bisschen weiter von vorne nochmal auf. Also du bist ja, habe ich eben schon gesagt, bis zu deinem 7. Lebensjahr bei deinen Großeltern in Peking aufgewachsen. Wie kam das?
Meine Eltern sind, nachdem ich quasi geboren wurde, dann nach, also mein Vater zuerst nach Wien gezogen zum Arbeiten, mhm, und meine Mutter ist dann relativ schnell nachgereist. Mhm. Man durfte damals nur deinen Ehepartner mitbringen quasi. Krass, und ne? Nicht das Kind. Und ich bin dann quasi alleine dann in China geblieben und war dann zum Großteil bei meinen Großeltern in Peking. Also ich würde sagen, so 2/3 bei meinen Großeltern und 1/3 bei meinen Verwandten in Yunnan. Und da sind ja schon sehr, sehr große Kontraste und auch Distanzen. Also ja, Peking ist ja wirklich so Nordchina, ja, und Yunnan ist so die südlichste Provinz Chinas. Mhm. Und ich weiß noch, als Kind kam mir das auch alles so voll irre vor, weil das Klima ganz anders ist, die Menschen sind anders, das Essen ist anders. Das ist, als würde man zwischen Schweden und Italien oder,
ja,
so.
Und zwar Süditalien.
Ja, Süditalien,
ja,
genau.
Ne? Nicht Mailand, sondern genau. Stockholm und Sardinien.
Ja,
oder sowas.
Ja, ja, genau. Und man kann sich das auch so von der Sprache her zum, ja, Beispiel vorstellen. Klar, es gibt Mandarin und das ist wie Hochdeutsch. Ja. Es wird Mandarin quasi gelehrt in der Schule und jeder kann theoretisch Mandarin, aber jede Region hat halt ihren eigenen Dialekt. Und der Yunnan-Dialekt, der ist so anders, dass ich würde den nicht verstehen. Das war auch immer so, als ich in Yunnan war als Kind und dann wieder nach Peking gefahren bin zu meinen Großeltern. Die haben kein Wort verstanden von dem, was ich gesagt habe. Und dann musste ich wieder umswitchen. Ich erzähle das mal gerne, damit die Leute sich das, glaube ich, einfach nochmal bewusster vorstellen, ja, können, wie riesig das Land, ja, ist und wie groß die unterschiedlichen, ja, Differenzen sind.
Ja, ja, ja. Also das finde ich total wichtig, dass du das sagst, weil hier ja oft alles einfach nur in einen Topf geschmissen wird. Ich habe es eben auch schon gesagt, chinesische Küche sind natürlich Regionalküchen und die eine hat mit der anderen überhaupt nichts zu tun oder nur am Rande so. Ne? Aber bei den Großeltern ohne die Eltern groß werden, also die ersten 7 Jahre, wie hat dich das kulinarisch geprägt? Was haben deine Großeltern, was hat deine Oma wahrscheinlich gekocht?
Also tatsächlich haben meine Großeltern gar nicht super krass viel jeden Tag gekocht. Die waren ja dann auch älter, ne? Also ich war quasi Kind, aber die war ja dann auch schon, ich meine, 75 oder auf jeden Fall schon älter.
Okay.
So. Das, was sie gekocht haben, daran kann ich mich gut erinnern. Das sind auch die Sachen, die ich im Buch notiert habe. Ganz viel davon sind aber auch Sachen, die wir geholt haben tatsächlich. Ja. Meine Großeltern haben auf einem Unicampus gelebt. Das heißt, wir konnten halt super oft oder eigentlich immer, wenn wir wollten, in die Cafeteria, ja, oder in die Mensa
oder so.
Genau.
Ja.
Und in China ist es total üblich, in die Mensa zu. Das ist nicht so wie, man denkt ja immer bei Mensa an, ja, schlechtes Essen so, ne? Aber
ja,
in China
Schnitzel,
ist es,
Püree.
Genau. Und in China ist es aber nicht so, ja, weil das Essen dort genauso frisch gekocht wird.
Und alle da essen müssen,
ja,
weil sie gar nicht zu Hause vielleicht gar nicht den Platz haben.
Genau,
ne?
Genau. Und es ist einfach convenient und es ist günstig so. Mhm. Und es ist lecker, weil du hast natürlich die unglaublich große Auswahl. So eine Mensa hat teilweise über 200 Gerichte,
what,
frisch gekocht. So, ne? Das ist echt verrückt. Und deshalb, also es ist wirklich so eine Mischung aus, meine Großeltern haben so 15 Gerichte so gekocht und dann haben wir vieles geholt und dann noch vieles davon in der Mensa.
Mhm.
Ja, ich glaube, das, was die Gerichte auf jeden Fall ausmacht, ist dieses Teiglastige,
ja,
weil in Nordchina isst man einfach sehr viel Teig wegen Weizenanbau.
Ja.
Das heißt, alles, was man sich vorstellen kann, was Teig beinhaltet, das sind natürlich Nudeln, Teigtaschen, Pfannkuchen, Fladenbrote. Das ist halt so die
Grund. Das ist alles deins.
Genau, das ist meins, das ist Grundnahrungsmittel, damit bin ich halt so aufgewachsen.
Ihr seid ja auch schon Frühstück holen gegangen.
Ja, genau.
Also hat nicht Frühstück zu Hause gemacht, sondern und was hat man da geholt?
Also ganz klassisch, Frühstück haben wir tatsächlich, also kann ich mich viel besser erinnern in Yunnan,
ja,
weil wir fast jeden Tag rausgegangen sind mit dem Fahrrad und haben frische Sojamilch mit Youtiao geholt. Und frische Sojamilch mit Youtiao ist so eins der klassischen Frühstücksgerichte und Youtiao ist eigentlich so eine frittierte Teigstange. Also es klingt super simpel, also es ist wirklich so eine Viertelmeter,
ja,
große, relativ dicke Teigstange, aber ziemlich luftig,
ja,
knusprig aber auch teilweise und die tunkt man zum Beispiel in so eine süße Sojamilch rein.
Ah, cool. Ja.
Und das ist so lecker und das,
ja,
ist eins meiner Lieblingsgerichte überhaupt, also so aus meiner Kindheit. Also das ist, glaube ich, so das Frühstück, was wir am meisten hatten. Und ansonsten,
ja,
halt oft Reissuppe und auch oft diese gedämpften Baos. Also Baozi heißt das in China und gedämpft einfach meistens mit Fleisch gefüllt.
Ja. Du sagst ja auch, dass es gibt gar nicht so die klassischen Frühstücksgerichte, die nur zum Frühstück erlaubt sind.
Genau.
So wie in Deutschland, ne? Also so das Frühstücksbrötchen oder so.
Ja.
Das darf man dann nach 12 nicht mehr essen oder so.
Also es gibt so vielleicht eine minimale Tendenz bei manchen Gerichten, aber so eine ganz klare Unterscheidung gibt es da nicht.
Ja. Also man kann auch eine Suppe essen.
Ja, klar. Ne?
Eine Fleischsuppe oder,
ja,
so, oder eine Hühnerbrühe.
Total. Oder. Also ich würde auch jeden Tag so eine Nudelsuppe zum Frühstück essen, wenn ich es hier jetzt um die Ecke kriegen könnte.
Ja, aber du würdest nicht jeden Tag eine kochen wollen.
Nee.
Ja, die ersten 7 Lebensjahre in Peking, in Yunnan, dann plötzlich nach Wien. Wie kam das?
Das war dann einfach möglich, dass meine Eltern gesagt haben, okay, wir können hier bleiben, und dann wurde ich nachgeholt quasi.
Ah, okay.
Ja, das ging halt relativ schnell, und mit 7 habe ich das gar nicht so richtig verstanden. Also ich habe erst, glaube ich, viel, viel später im Nachhinein verstanden, was da passiert ist. Ich wusste so, okay, jetzt ziehe ich halt irgendwo hin, wo es anders ist als hier so, ne?
Ja.
Ich wusste aber auch irgendwie, dass es weit weg ist und dass ich jetzt meine Freunde aus der Schule nicht mehr wiedersehe. Aber so richtig wusste ich nicht, was passiert. Und dann sind wir nach Wien gezogen. Ich habe noch die erste Klasse Grundschule in China gemacht.
Mhm.
Und dann bin ich direkt ohne Deutschkenntnisse in die zweite Klasse Grundschule gekommen.
Herrlich.
Wo ich mich auch bis heute frage, wie meine Eltern das gemacht haben. Weil ohne Deutschkenntnisse...
Ja. Also, haben sich da einfach in so eine normale Wiener Klasse reingesetzt.
Ja, genau. In so eine ganz normale Grundschule, so zweite Klasse. Und ich war aber auch am ersten Tag, ich war auch zu spät. Und dann waren schon alle im Klassenzimmer und die Tür war zu. Und mir war das so unangenehm. Dann war die Tür aufgemacht und so, ach so, meine Eltern waren da so, ach so, sind schon alle da. Und dann haben die mich so reingeschubst und war so, ja, geht, tschüss.
Dann
war ich so, okay. Dann saß ich halt einfach rum und war so, ja, keine Ahnung, was passiert, aber ich mache jetzt einfach mal mit, so, ne?
Ja, wie unfassbar mutig.
Ja, das, also...
Finde ich im Nachhinein, ne? Also das ist ja schon, deine Eltern, die waren da ja schon dran gewöhnt, die waren schon 7 Jahre da.
Aber. Ja. Also tatsächlich, ich glaube, ich habe das gar nicht... Also ich habe auch ganz, ganz viele Sachen erst im Nachhinein verstanden, so, ne, was da eigentlich passiert ist.
Ja.
Und ich glaube, das, was mich wirklich gerettet hat, ist, weil ich einfach schon immer unglaublich neugierig war und sehr optimistisch und sehr so unbefangen einfach in Sachen rein und so, ich guck mir das mal an, ich lasse auf mich zukommen und was soll da schon passieren, so, ne?
Ja.
Und es war dann mir auch gar nicht so peinlich zum Beispiel, dass ich kein Deutsch konnte. Also irgendwie hat man sich als Kind immer verständigen können. Deshalb erlebe ich diesen ganzen, ich bin ja zum Beispiel auch alleine mit dem Flugzeug geflogen mit 7.
Ohne Begleitung.
Genau. Und ich glaube, deshalb erlebe ich so ganz, ganz viele Sachen gar nicht so, habe ich gar nicht so traumatisch empfunden, weil ich als Kind, glaube ich, schon so wie so ein Schwamm Sachen einfach aufgesaugt habe und diese Neugier einfach geholfen hat, dass das so, ja, okay, ist jetzt einfach so, ne?
Hm. Ja. Und wie hast du diesen Kulturschock kulinarisch verarbeitet? Weil da war ja dann nichts mehr erstmal mit Teigtaschen und Fladenbroten und so.
Ja, also ich glaube, am Anfang war das tatsächlich so, dass mir das gar nicht so aufgefallen ist als Thema, weil ich hatte einfach andere Sachen, die wichtiger waren, so, ne? Also mich überhaupt irgendwie zurechtfinden, mich irgendwie integrieren, irgendwie zu verstehen, was in der Schule passiert, mit anderen Kindern. Ich hatte da gar nicht so viel so Brain Space oder Mental Space, würde man jetzt sagen, dafür. Aber wir haben tatsächlich am Anfang noch relativ viel zu Hause chinesisch gekocht. Also so auch so, so Schweinerippchen aus dem Dampfkocher und Fried Rice und Dumplings und also wirklich noch ganz viel Hausmannskost, relativ viel gekocht.
Mhm.
Aber meine Eltern waren halt beide berufstätig und ganz oft habe ich tatsächlich auch einfach in der Kantine gegessen in der Schule.
Mhm.
Und das sind dann so Klassiker, die ich als Kind, also so Spaghetti Bolognese, ne?
Ja.
So typisches Kinderessen.
Ja, aber sind wieder Teigwaren.
Genau, wieder Teigwaren.
Ne?
Aber mochte ich richtig gerne.
Ja, klar.
Und das waren dann, also wirklich so ein Mix aus, wirklich so in der Schule das und dann zu Hause das. Und manchmal gab es zu Hause auch irgendwie, was wir zu Hause zum Beispiel oft hatten, waren natürlich auch Sachen aus TK. So, ne? Dann gab es halt so typisch Österreich Backhändel.
Backhändelsalat. Mit Vogelsalat.
Vogelsalat, genau.
Ja, also dieser, wie heißt der hier?
Feldsalat,
genau.
Oder mal so ein Kartoffelsalat.
Ja.
Und dann gab es irgendwie Nudeln, chinesische Nudeln. Also es war wirklich ein Mix aus allem. Und ich glaube, das also mich hat es überhaupt nicht gestört und ich fand das irgendwie auch manchmal ganz lecker. Und ich glaube, deshalb bin ich auch komplett offen. Also weil es gibt ja viele, die schon bei Sachen, die komisch klingen, sagen, ja, nee, das würde ich niemals essen. So. Mhm. Ich sage immer, nö. Also bevor ich auch probiere, will ich es auf jeden Fall.
Das ist gut. Gute Einstellung. Du hast ja auch österreichische Pausenbrote zu schätzen gelernt, ne? Obwohl dir deine Eltern gar keine mitgegeben haben.
Ja, genau. Das war ja überhaupt nicht bei uns, wir haben kein Brot gegessen, weil, nee, oder so Butter essen, haben wir halt nicht zu Hause gegessen, so, ne?
Das
weil,
war ein Bratmittel.
Ja, ne? Meine Eltern sind ja in China, also die sind ja komplett in China aufgewachsen und auch da, als haben da ja auch als Erwachsene gelebt und für die war das so fremd, irgendwie so Abendbrot oder einfach Brot, Butter, Joghurt teilweise, Milch sowieso. Und deshalb, oder auch so Aufschnitt, ne, ist auch nichts, was man so in China isst. Ja. Und deshalb fand ich das immer so, ich war immer so neidisch, so auf Salami-Brote mit Butter, so richtige, so dunkles Brot, ne, so Weizenbrot, Roggenbrot. Ich hab das so, ich wollte das so gerne haben. Und dann habe ich einfach mit anderen Kindern immer getauscht. Ich habe ja Geld gekriegt für Kantine oder um mir selber was zu kaufen. Und dann habe ich mir halt oft damit zum Beispiel Süßigkeiten gekauft. Und dann habe ich mit anderen Kindern immer Süßigkeiten gegen Pausenbrote getauscht.
Der Traum aller Prenzlauer Berger Eltern, dass ihre Kinder die ungesunden Süßigkeiten wegtauschen und dafür ein gesundes Pausenbrot eintauschen.
Das Bio-Roggen-Vollkornstrotbrot.
Ja. Du warst deiner Zeit einfach 20 Jahre voraus.
Ja.
Unglaublich. Ja, super. Wir machen mal einen Sprung. Du hast ja keine Kochausbildung. Mhm. Wie und wann bist du selbst ans Kochen gekommen?
Also gekocht habe ich schon immer, aber halt immer nur für mich oder halt so zu Hause. Mhm. Und ich glaube, für die längste Zeit dachte ich, und da muss ich sagen, das ist etwas, was tatsächlich nicht passiert wäre, wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten. Für die längste Zeit habe ich nur für mich gekocht und ich dachte immer, das ist nicht gut genug, weil es ist zu einfach. Ich dachte, es ist nicht chinesisch genug, weil ich finde, wenn man ins Restaurant geht, dann kriegt man ja doch teilweise auch ausgefallene Sachen oder Sachen, wo mehrere Zutaten drin sind. Und ich bin halt super pragmatisch und bei mir muss es auch schnell gehen. Und ich dachte immer, mir war das immer so ein bisschen schon fast peinlich oder ich habe mich schon fast ein bisschen geschämt, weil ich gedacht habe, ich bin nicht chinesisch genug, ich darf das nicht repräsentieren, deshalb habe ich halt für mich gekocht. So. Mhm. Und dann kam die Pandemie und dann habe ich, naja, wir wissen ja, wie das war mit Gastro und Essen gehen und Reisen, das ging ja nicht. Und dann habe ich angefangen, das, was ich eh jeden Tag zu Hause koche, einfach zu filmen, zu zeigen. Und dann hat sich das herausgestellt, dass ich komplett falsch lag. Also ich habe gedacht, das interessiert niemanden, die Leute werden dann kommen mit, das ist ja gar kein Rezept so, ne? Aber tatsächlich hat sich herausgestellt, dass es vielen Leuten geholfen hat, so auch so zu kochen, beziehungsweise meine Art zu kochen als als Inspiration oder Wegweise in die chinesische Küche zu sehen. Mhm. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet und das hat sich so 180 Grad gewendet, weil ich dann gemerkt habe, aha, es hat mir auch Zuversicht gegeben, so auf eine emotionale, persönliche Ebene, dass ich chinesisch genug bin, um das vertreten zu dürfen, so. Ja. Weil ich auch immer Identitätskrisen hatte. Und dann, ich glaube, dann, ja, habe ich einfach immer mehr geteilt und dann habe ich gemerkt, dass die Leute sich wirklich dafür interessieren. Mhm. Und dann, hat sich das irgendwie so hat sich das eine zum anderen ergeben. Und
ist das so gleichzeitig mit der Entstehung von deinem Insta-Kanal gewesen? Oder?
Nee, den hatte ich schon. Also ich war vorher fest angestellt und hatte den wirklich aus Spaß irgendwie seit mehreren Jahren einfach gemacht, so nebenbei. Mhm. Und war aber hauptsächlich auf Essen gehen und Reisen gerichtet und nicht zu Hause kochen. So. Mhm. Und es hat aber dann in der Pandemie wirklich, also ich habe auch zeitgleich während der Pandemie beschlossen, 100% Selbstständigkeit zu probieren, weil ich auch Angst hatte und ich eigentlich so erzogen bin, dass Selbstständigkeit eigentlich überhaupt nicht in Frage kommt. So, ne? Also diese finanzielle Sicherheit in so einer asiatischen Kultur oder Erziehung mit Eltern, die auch aus einer Zeit kommen, die selber nichts hatten, das ist ganz, ganz, das geht nicht so. Ja. Also
viel zu riskant.
Genau, viel zu riskant. Und ich habe dann gesagt, ich probiere es, weil lieber scheitere ich, als dass ich mich mit 80 dann frage, hätte das geklappt? So, ne? Ja. Und dann kam halt alles so vom Timing her relativ gut gleichzeitig zusammen. Also ich war dann selbstständig, hatte dann dementsprechend mehr Zeit, Videos zu drehen. Ich habe dann gemerkt, die Leute interessierten sich dafür. Die Leute hatten auch Zeit, ne, durch die Pandemie. Mhm. Und dann hat sich dieser Fokus ganz stark geschiftet von Auswärtsessen zu Hause kochen und dann wieder reisen, nachdem es wieder möglich war. Mhm. Und jetzt ist das manchmal ist das 50-50, manchmal ist es sogar manchmal mehr Rezepte als essen gehen, weil mir das auch Spaß macht, quasi zu teilen, was diese Rezepte sind ja für mich nicht nur Rezepte, sondern auch Erinnerungen so. Mhm. Und mir macht das halt auch wirklich viel Freude zu sehen, wenn Leute das annehmen und zu Hause kochen. Und wenn Leute mir zum Beispiel zu Weihnachten, Silvester Fotos schicken von ihrem Tisch, dass sie irgendwie 6-7 Gerichte aus meinem Buch gekocht haben, das macht mich wirklich unglaublich happy, dass ich ein Teil dass ich ein Teil davon sein darf. So, ne?
Du hast ja auch gesagt, chinesische Küche ist gar keine Rezepteküche, sondern ist eher eine Nacharmküche.
Ja.
Und das ist es ja dann eigentlich auch, ne, was die Leute da machen. Die ahmen das ja dann auch nach.
Ja, und die haben so vielleicht ihre eigene Version davon.
Ja,
so,
und das ist auch nicht schlimm.
Genau, ist überhaupt
ein bisschen
nicht
anders schmeckt.
Genau. Ne? Und das ist auch voll okay, weil ich glaube, meine Version, also abgesehen davon, dass die Rezepte, die in meinem Buch sind, die gibt es wahrscheinlich 10, 15, 20 Mal in China unter denselben Namen von dem Gericht. Mhm. Und dann kommt natürlich dazu, dass die Rezepte auch nochmal meine Version davon sind, auch nochmal mit meinen Erfahrungen, mit meiner Kindheit und auch mit meiner Kindheit in Österreich so. Mhm. Und davon, ich glaube, dass man muss sich so ein bisschen von dem Wort oder von diesem Zwang authentisch, glaube ich, lösen. Und ich habe ja auch eine ganze Seite in dem Buch gewidmet zu dem Thema Authentizität.
Würde ich gleich nochmal mit dir drüber sprechen. Hau ich mal eben dazwischen, entschuldige. Ich würde nochmal eben bei dem Kanal bleiben wollen. Ich habe ja schon gesagt, wie viel Follower er hat, über 100.000. Wie ist dieser Kanal so groß geworden?
Es sind mehrere Gründe auf jeden Fall, weil es ist relativ langsam die meiste Zeit gewachsen, dadurch, dass ich ja fest angestellt war und das nur aus Hobby gemacht habe.
Was war das für eine Branche, wo du vorher warst? Nur mal so
Werbung. Genau, ich komme aus der Werbe, aus der Werbewelt. Hatte dann natürlich auch schon das Know-how, wenn es um so Plattformen, digitale Kommunikation, Zielgruppen, Branding, Marketing etc. geht. Das muss man natürlich auch, sage ich auch immer gerne dazu, weil Leute immer denken, oh, wie macht man sowas? Ja. So. Das war natürlich mein Vorteil. Und dann, ich glaube, das, was definitiv, und das hat vielen geholfen, glaube ich, ist, dass Instagram irgendwann mal die Plattform einfach so stark geändert hat zu Richtung Reels. Da sind
Bewegt Bild.
Und das hat geholfen, weil Instagram plötzlich den Algorithmus geändert hat, das gepusht hat, was die selber pushen wollen. In dem Fall waren das Reels, weil als Konkurrenz zu TikTok. Ja. Und
es war neu und es sollte auch mal losgehen. Ne?
Genau. So. Und das hat definitiv nochmal einen richtig starken Push gegeben. Mhm. Also mich freut's tatsächlich auch sehr, also für mich natürlich erstens, aber auch für ganz, ganz viele Menschen, wo ich immer das Gefühl hatte, die machen richtig gute Sachen, aber diese Plattform bestraft einen halt oft, wenn man gute Sachen macht, aber irgendwie nicht reißerisch ist. Und deshalb freut's mich auch total für andere, die auch ähnliche Sachen machen, die jetzt aber auch voll die große Community gefunden haben. Ja. Und das hat definitiv einen Sprung quasi geschaffen. Und dann natürlich, dass ich gekündigt habe und dann Vollzeit Energie reingesteckt habe. Und das ist leider so, dass diese Plattformen, die sagen zwar immer, ja, wir fördern deine Kreativität, aber am Ende bestrafen die dich, wenn du nicht produktiv bist. Und ich habe auch teilweise, als ich selbstständig geworden bin, teilweise über Wochen jeden Tag ein Video produziert. Boah. Und das ist so viel Arbeit. Natürlich. Und das ist ja am Ende des Tages, ist es ja Mathematik, je mehr du raushaust, desto größer ist die Chance und das Potenzial, dass eins der Video gut performt, dass du reingeschleudert wirst in den Algorithmus für viele. Und das ist ja wirklich so Quantität plus Qualität, aber Quantität hilft in dem Fall halt sehr.
Ja.
Und das sind so die Sachen, so Punkte, die definitiv geholfen haben, dass die Community jetzt auch so groß geworden ist, wie sie ist.
Und Sprache vielleicht auch. Das ist ein englischsprachiger Kanal, muss man sagen. Ne? Ja. Das ist kein deutschsprachiger Kanal.
Genau, es ist ein englischsprachiger Kanal. Also es sind trotzdem die meisten davon aus Deutschland oder aus Berlin. Aber das hat natürlich bei den Rezepten super geholfen, dass man dann nicht mehr ausgebunden war, weil der Kanal heißt ja Eating in Berlin.
Ja.
Und ich war ja früher hauptsächlich auswärts essen, was ja natürlich diese Zielgruppe sehr eingeschränkt hat, so geografisch. Und durch die Rezepte ist das einfach, und durch die Sprache ist das einfach sehr, sehr viel größer geworden.
Wie würdest du jetzt deine Zielgruppe beschreiben? Wer ist deine Zielgruppe?
Ich glaube, die ticken alle schon so ähnlich wie ich. Das sind Leute, die sehr, sehr kulinarisch interessiert sind. Aber ich glaube, vor allem auch kulinarisch-kulturell, weil mir immer dieser kulturell-geschichtliche Aspekt immer sehr wichtig ist, weil ich selber einfach, glaube ich, sehr nerdy bin und dann mich da reinlese. Und mir ist es auch immer wichtig, wenn ich irgendwie so ein Auswärtsessen gehe oder wenn ich recherchiere ja immer Läden und würde gerne meine Plattform nutzen, um Küchen zu repräsentieren oder Länderküchen zu repräsentieren, ja, die wenig repräsentiert werden. Und ich glaube schon, dass die Leute, die mir folgen, da auch Interesse haben. Und letztens meinte auch jemand beim Event zu mir, dass sie mir zum Beispiel gerne folgt, weil ich halt nicht nur, und das ist ja auch was gerade sehr, sehr beliebt, diese trending Sounds oder trendy Musikvideos mache, ja, wo man halt so einen trendy Song nimmt und dann so halt sehr, sehr schnell rhythmisch so Frames aneinander reiht. Und sie meinte, sie findet mein Content gut, weil ich tatsächlich immer so ein Snippet erzähle, was sie irgendwie interessant findet. Und das ist total sich sehr, sehr schwer, irgendwas zu lesen, was total spannend ist und dann in 50 Sekunden zusammenzufassen. Und das hat mir total geholfen, mich auch einfach ein bisschen bestätigt zu fühlen, weil ich find's gut, was ich mache und mach's auch total gerne, aber man zweifelt selber einfach immer. Also ja, das ist einfach so ein Mind-Trick, den jeder, glaube ich, einfach, das ist total menschlich. Dass
zumindest
man,
alle Kreativen haben.
Alle Kreativen, man ja zweifelt immer an sich selber. Und wenn man auf so Social-Media-Plattform ist, das ja ist einfach auch so automatisch, man fängt an, sich zu vergleichen. Also ja, das ist einfach so.
Natürlich.
Und da muss man, glaube ich, einfach mit sich und seiner mentalen Gesundheit im Reinen sein. Aber das hat mir schon geholfen, wenn Leute mir solches Feedback geben.
Bespielst du eigentlich auch andere Kanäle als Instagram?
Ich spiele Sachen auf TikTok und YouTube, aber ich spiegle Sachen wirklich nur, weil ja, da ich habe einfach keine Zeit.
Keine Zeit, da noch genau Energie reinzustecken.
Richtig.
Oder Arbeit. Ne?
Genau. Und ja, wenn ich irgendwas extrem lustig finde, dann mache ich was auf TikTok, aber ja, das ist dann wirklich so ja sehr, sehr random.
Und würdest du dich als Influencerin bezeichnen?
Also ich würde mich selber nicht als Influencerin bezeichnen, weil ich finde das Wort ja an sich irgendwie komisch.
Ja.
Und ich habe auch noch nie gedacht, ah ja, ich möchte Influencerin werden.
Ja.
Oder,
denken ja sehr viele,
ja,
hört man so.
Also ich finde das tatsächlich eher unangenehm, aber ich verstehe es, weil theoretisch, ich bin ja Influencerin. Also ja, wenn man mein Profil sieht.
Du hast
wenn
eine
man,
Reichweite.
Genau,
ne?
Ich habe eine Reichweite.
Ja.
Aber tatsächlich, was ja auch viele nicht wissen, ich verdiene mit Instagram ja auch eigentlich kein Geld. Also ich mache ganz, ganz selten Kooperationen. Mhm. Einmal im Quartal oder so mache
ja,
ich eine
Kooperation. Heißt, ein Restaurant würde dich dafür bezahlen, dass du es mal ausprobierst.
Zum Beispiel.
Ja.
Oder
eine Pfanne.
Eine Pfanne, ein Unternehmen, irgendeine Marke. So.
Ja.
Ich bin super selektiv. Und
ja,
ich hatte mir von Anfang an gesagt, dass ich mir irgendwie dieses ganze Instagram querfinanzieren versuche. So.
Ja.
Und das mache ich noch immer. Es ist kein Content, wenn ich essen gehe oder so. Ich habe noch nie wurde von einem Restaurant bezahlt. Wenn auch Leute, die meisten wollen mir das ja auch nicht glauben,
ja,
aber dann sage ich, ihr könnt gerne auch Fragen geben.
Ja.
So, ne? Aber solange das geht, versuche ich das. Aber wenn es nicht geht, muss ich halt ändern.
So. Und womit verdienst du dein Geld, wenn es kein Geheimnis ist?
Es ist wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche kulinarische Projekte.
Ja.
Also ich schreibe jetzt zum Beispiel Rezepte für die Zeit, ne?
Ja.
Und auch andere Artikel,
ja,
also
als
Beiträge.
Autor,
genau.
Autorin.
Genau, dann mache ich manchmal Beratungsprojekte. Ich habe schon mal für das ZDF zum Beispiel Sets gestaltet in Requisite. Das war zum Thema vietnamesisches und japanisches Essen, weil die Leute einfach wissen, ich habe einfach das Know-how. So.
Du kaufst da nicht eine vietnamesische Flasche irgendwas, wenn es ein chinesisches Setting
richtig,
sein soll.
Ja, und ich weiß zum Beispiel auch, bis auf kleinste Details, was sind die Unterschiede in den Stäbchen zum Beispiel.
Ja.
Und das ist ja, das kann man ja gar nicht so wissen, weil das ist wirklich so Details.
Ja.
Und ich shoote manchmal Brand-Content für Marken oder stehe für die vor der Kamera für ihren Content. Also es ist wirklich so, also ich konnte mir das früher nicht vorstellen, deshalb erzähle ich das immer so gerne. Man hat immer so, oder ich habe zumindest immer so 10 Projekte gleichzeitig. Ja. Und das macht dann am Ende so quasi das aus, wie ich Geld verdiene.
Willkommen
so.
In meinem Leben, ja. Kann ich nur sagen. Podcast ja. Kann ich mir auch nur leisten, weil ich auch noch ganz viele andere Sachen
ja,
arbeite.
Genau. Ja, genau. Also ich glaube, jeder, der Freelance oder selbstständig ist, versteht das komplett.
Ja.
Ich glaube, Leute, die noch nie selbstständig waren, für die ist das total nicht durchblickbar. So.
Ja, und du machst ja auch kulinarische Workshops. Du hast gerade jetzt am Wochenende einen Kimchi-Workshop gemacht. Das ist ja wahrscheinlich auch was, wo du dann irgendwie
genau.
eine Kursgebühr kriegen kannst
genau.
oder so. Oder
wobei, also,
oder so. Oder ist es, ich weiß nicht, was es für ein Format jetzt war.
Genau, also das war jetzt mit Hedan, die kocht in Neukölln, im Paulo Pinkel. Und sie ist Koreanerin und macht auch Kimchi-Workshops. Und sie hatte mich ursprünglich eigentlich angeschrieben und wollte mich zu ihrem Workshop einladen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, cool, aber wie wär's, wenn wir zusammen was machen? Ich fühle mich irgendwie immer so in der Verantwortung, Menschen zu supporten, so mit dem, was sie gerne machen, weil ich weiß, wie hart das Business ist, wie hart Gastro ist, wie hart Kulinarik ist und vor allem, wie hart es ist für Menschen mit Migrationshintergrund. So. Und dann haben wir jetzt zusammen diesen Kimchi-Workshop gemacht. Sie hat einen großen Teil davon gemacht. Ich habe dann quasi chinesische Scallion-Pancakes dazu serviert. Und das sind so Frühlingszwiebeln, Fladenbrote.
Ah,
genau.
Die sind aber nicht fermentiert.
Nee, die sind nicht fermentiert. Die gab es quasi als Snacks dazu und habe ihr dann quasi ausgeholfen. Wir haben uns das aufgeteilt. Mhm. Solche Events mache ich auch, tatsächlich, weil ich gerne die Menschen in der Community treffen möchte, so, weil ich sehe ja die meisten nur über den Bildschirm und für mich ist das eine Community, klar sind das auch Follower, aber für mich ist es eine Community und ich freue mich immer, wenn ich die wirklich mal so persönlich treffe und auch mit denen quatschen kann. So.
Ja.
Und deshalb mache ich tatsächlich relativ viele Events. Also in den letzten paar Monaten gab es wirklich viele, viele Events, wo man kommen konnte und wo man dann nicht nur mit mir, sondern einfach auch mit allen anderen, die ja irgendwie ähnliche Interessen haben, sich austauschen konnte. Und das finde ich so toll, weil ich einfach gerne die Menschen, glaube ich, verbinde, nicht nur mit mir, sondern auch untereinander.
Ja, und es war lange genug nicht möglich. Oder viele Leute hatten dann auch so Berührungsängste plötzlich, auf andere wieder zuzugehen, mit mehreren Leuten in einem Raum zu sein, war alles mega kompliziert. Und jetzt hat man das Gefühl, so langsam, es wird wieder normaler, sowas einfach zu machen und Spaß zu haben. Und nicht immer darüber zu denken, habe ich jetzt eine Maske auf?
Ja,
oder so.
Genau.
Ja, toll. Was mich da auch noch interessieren würde, zu dem Bereich jetzt eben Instagram oder Social Media, ob es noch Kanäle gibt, denen du selber gerne folgst oder wo du sagen würdest, ey Leute, guck doch da mal hin, das ist irgendwie super viel interessanter als Dubai Schokolade oder so.
Tatsächlich versuche ich gerade weniger zu konsumieren, also weniger Social Media zu konsumieren. Ja. Durch meine Arbeit bin ich ja automatisch immer auf diesen Plattformen und ich merke aber, dass es was mit der mentalen Gesundheit macht. Und tatsächlich,
wie meinst du das?
Man hängt irgendwie dann fest. Also wenn ich mal schnell irgendwie was hochlade, dann brauche ich eine Stunde, bis ich das irgendwie hochgeladen habe. Dann Thumbnail mit Text und alles, was so dazugehört. Und dann hängt man irgendwie fest und dann fängt man an zu scrollen so. Mhm. Und ich versuche wirklich, mich nicht davon so reinziehen zu lassen, weil dieses Reinziehen automatisch einfach, finde ich, bewirkt, dass man irgendwie das Gefühl hat, das Gras ist grüner. Also irgendwie, also bei mir zumindest ist es so, dass man am Ende oft unzufrieden ist und denkt, ah ja, das Gras ist überall grüner als bei mir. Und man fängt an, sich zu vergleichen, man fängt an zu zweifeln, ob die eigene Arbeit gut genug ist. Man fängt irgendwie an zu denken, ah, jetzt wurde ich irgendwie seit, keine Ahnung, eine Woche nicht mehr in mein Buch getaggt, liest es jetzt keiner mehr. Also
absurde Angstvorstellungen,
genau.
Die man da einfach so aus dieser Konkurrenz sich so rausspinnt.
Total.
Ja?
Und das ist so ein Ding, was ich finde schon automatisch irgendwann mal passiert, wenn man einfach so viel Zeit auf Social Media verbringt. Und deshalb versuche ich tatsächlich weniger auf Social Media zu verbringen.
Okay,
und ich muss tatsächlich zugeben, dass ich sehr, sehr viel Zeit auf TikTok verbringe.
Dann wollen wir da nicht noch Tipps geben, wie man da noch mehr Zeit verbringt, sondern tatsächlich zu dem Kern noch dieses Gesprächs vordringen, nämlich die kulturellen Besonderheiten beim Essen. Du hast in deinem Kochbuch ja auch diesen Satz geschrieben, dass Essen für dich so einer der wenigen Zugänge zur eigenen Kultur ist, zur eigenen Identität, zu den eigenen Wurzeln und chinesische Esskultur zu verstehen. Was würdest du sagen, was muss man darüber verstehen? Welche Rolle spielt Essen in der chinesischen Kultur? Ist jetzt ein harter Schnitt zu dem, was wir eben besprochen haben.
Aber ich finde harte Schnitte immer ganz gut, weil man zum Punkt kommt. Ja, genau. Ich meinte am Anfang.
Ja, schön. Gut.
Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie wichtig Essen ist in der chinesischen Kultur. Das ist so das Allerwichtigste, weil das hält irgendwie alle zusammen so. Es gibt kein Event, egal ob das ist, man geht zu zweit irgendwie was essen, man trifft sich mit Freunden, man feiert Geburtstag, Neujahr, man kriegt Besuch. Es gibt wirklich kein Zusammenkommen, wo nicht Essen im Mittelpunkt steht oder zumindest sehr, sehr stark thematisiert wird oder was serviert wird so. Es ist, glaube ich, super wichtig, weil man, erstens ist eine kollektive Kultur, das heißt, alle gemeinsam essen ist einfach ein kollektives Erlebnis. Und zweitens ist es einfach, weil Essen sehr viel ausdrückt, was die Menschen nicht verbal ausdrücken. So. Also gerade wenn es um Emotionen geht, wie es einem geht, ob man jemanden mag, wenn man gestritten hat und es tut dann einem leid und man will sich entschuldigen. Es ist irgendwie so schon schwierig manchmal in der chinesischen Kultur, so dass Leute dann sich verbal dann klar ausdrücken. Und dafür gibt es halt Essen. So.
Aber wie macht man das damit? Wie macht man das dann mit Essen? Liebe zeigen natürlich.
Liebe zeigen,
mit Essen.
Genau.
Wahrscheinlich derjenige kriegt das beste Stück. Oder
genau,
darf
zum
als Erster aussuchen.
Genau.
Oder so.
Also wirklich ganz üblich ist, dass man für andere irgendwie ganz viel von dem kauft, zum Beispiel, was die andere Person mag.
Was sie gerne mag.
Genau.
Ah, ja, okay.
Und dann auch,
weiß, so.
Genau. Und dann auch zum Beispiel, keine Ahnung, meine Großeltern haben zum Beispiel für mich immer kiloweise Litschis gepellt, damit ich die nicht pellen muss, so, ne? Und gefüttert, so. Wenn man irgendwie sich gestritten hat, auch hier, dann schneidet man irgendwie Obst für die andere Person, legt sie hin oder man kocht irgendwie was. Oder wenn man, also zum Beispiel, wir waren ja letztes Jahr in China zu Besuch und ich war mit meinem Freund da und seinem Bruder und also ich habe nur noch in Peking einen Onkel und seine Frau, also meine Tante und meine Mutter war auch da. Und zum Beispiel, also wir haben uns noch nie umarmt oder so, ne? Wir haben auch noch nie zu mir gesagt, oh ja, ich vermisse dich oder wie geht's dir oder erzähl mal. Also es ist jetzt nicht so, das macht man so nicht so. Ne? Aber ich wusste einfach, dass wir denen wichtig sind. Also das gilt dann immer für mich, aber auch so direkt alle, die ich mit einschließe in den Kreis. Also in dem Fall mein Freund und sein Bruder. Und wir wussten aber die ganze Zeit, dass die sich um uns sorgen, dass wir denen wichtig waren, weil die haben uns zum Flughafen abgeholt. Dann haben die uns schon literweise Flaschen Wasser gekauft und ins Hotel gebracht. Ja. Die haben uns tütenweise Snacks geholt, weil oh mein Gott, was ist, wenn wir Hunger haben? Ja. Die haben uns Metro-Tickets gekauft zum Aufladen, damit wir nicht in der Metro irgendwie uns da
in der Schlange stehen
oder irgendwie mit einer Übersetzungs-App irgendwie rumhantieren müssen. Ja. Und das sind all diese Sachen, ne? Das ist so du,
caring,
genau,
so
richtig caring. Du kommst an, du fühlst dich direkt, ach krass, die hat ja wirklich an alles gedacht. Die haben uns Zugtickets gekauft, weil wir wollten zur chinesischen Mauer, aber es war so Peak Travel Season in China.
Okay.
Es waren Milliarden von Chinesen unterwegs. Und
alles
man kriegt,
ausgebucht.
Genau, und die haben sich aber wirklich die Mühe gemacht, die letzten Zugtickets gebucht. Und das ist in China nicht so einfach, weil du brauchst immer deinen Pass und Passnummer und Namen und das ist alles auf deinem Perso. Und wirklich, also die haben sich wirklich so ein halbes Bein ausgerissen, damit es uns gut geht. Und wir haben natürlich nie danach gefragt oder so, ne?
Ja.
Aber das ist wirklich dieses nonverbale Selbstverständnis in so einer kollektiven Kultur, dass man so zeigt, hey, du bist mir wichtig, so.
Mhm.
Es gab natürlich auch Geschenke und pipapo, so. Und das sind so.
Und Essen.
Und natürlich sind wir jeden Tag groß essen gegangen. Und dann wird auch immer gerangelt, wer zahlt, so. Da ist immer so, nein. Und dann muss man wirklich, also manchmal muss man da auch tricky sein und schnell während dem Essen zur Kasse und sagen, ich zahle heute.
Ja, schon alles geregelt.
Genau, schon alles geregelt. Und die haben Restaurants rausgesucht und mich gefragt, hey, was willst du essen? Also es ist wirklich so, man fühlt sich wirklich so gut aufgehoben und das ist wirklich so die Art, Liebe zu zeigen. So. Ja. Und das geht halt übers Essen. Ne?
Ja. Ja. Und man sagt doch, glaube ich, auch als Gruß, hast du schon gegessen?
Ja, ne? Genau. Man sagt, hast du schon gegessen? Und wenn die Person ja sagt, ist auch egal, es gibt trotzdem was.
Ja, klar.
Und es war auch immer, als ich von früher zu meinen Großeltern aus Jünan zurückkam, dass er sich reingekommen und war immer als erstes, haben meine Großeltern gefragt, hast du Hunger, hast du schon gegessen? Und da habe ich immer gesagt, ja, ist ja schon gegessen. Ja. Und die so, ist ja egal, ich hab Hühnchen geholt oder irgendwie so.
Ja, weil das ist natürlich dein Lieblingsgericht.
Genau.
Ist, ne? Als ich Kind war, da waren so 3 Mahlzeiten am Tag gesetzt und auch die Zeiten waren recht fest, ja, also Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, gerade auch, weil es noch in der Schule war und so. Heute löst sich das ja immer mehr auf, Stichwort Snackification. Eigentlich wird irgendwie unterwegs gegessen und hier die Leute mümmeln irgendwie auf dem Weg zur Tram und in der Tram und dann am Bahnhof nochmal und überall kannst du was kaufen. Wie ist es in China? Gibt es da so feste Zeiten oder ist man auch so eigentlich dauernd am Essen?
Also dadurch, dass Essen so wichtig ist, eigentlich wird schon 3 am Tag gegessen. Mhm. Also es wird schon gefrühstückt, Mittag gegessen und Abend gegessen. Da gibt es keinen. Und dazwischen wird halt auch viel gesnackt so.
Ja.
Und es ist wirklich, man redet halt schon beim Frühstück darüber, was es zum Mittag gibt. Und zum Mittag denkt man darüber nach, was man noch einkaufen muss für Abendessen.
Ja.
Und es ist wirklich so, es ist so das Zentrum von allem Geschehen, so ein bisschen, weil das halt, glaube ich, so ein soziales Event ist. Also, und es ist jetzt ein bisschen, also jetzt mittlerweile ist es natürlich einfach den kulturellen Wandel,
ja,
dass dass viele Leute jetzt auch zum Beispiel alleine essen.
Ah, okay.
Aber es ist nicht üblich. Und es wird eigentlich 3 am Tag gegessen.
Ja. Ja. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt Geschmack in der chinesischen Küche?
Super, super große Rolle. Also in China, beim chinesischen Essen sage ich immer, Geschmack ist super wichtig, aber beim chinesischen Kochen ist es so, dass Geschmack ist wichtig, dann ist Textur super wichtig und tatsächlich auch Aussehen. Und es gibt zum Beispiel in der chinesischen Küche zum Beispiel eine dunkle Sojasauce.
Ja.
Und die dunkle Sojasauce wird oft gar nicht unbedingt zum Würzen verwendet, sondern für so einen glossy Finish am Ende.
Ja, und Farbe ranzubringen.
Genau, Farbe, richtig. Ja. Und deshalb, also es sind mehrere Sachen immer wichtig. Klar, Geschmack ist eigentlich das Wichtigste, aber Textur ist auch immer wirklich eine große, große Sache.
Farben, hast du
genau. Und ich bin wirklich, also Aroma, Geruch ist auch super wichtig. Und je nachdem, ob das Hausmannskost oder China ist ja, also das ist so eine ganze Welt, die hier niemand kennt. Aber China hat wirklich so eine unglaublich große Welt an gehobene Küche, gehobene chinesische Küche. Oder das ist wirklich wie so eine Kunst. Und da ist zum Beispiel auch Anrichten super wichtig. Und das ist wirklich, da bin ich echt immer so traurig, weil ich mir denke, ah, man kennt halt hier nur so meistens Hausmannskost, aber chinesische Schneidekunst, ne? Messer, Anrichten, verschiedene Kochtechniken, das ist alles für sich jahrtausendlange Tradition und Kunst, das kennt aber hier niemand so und das macht mich schon mal ein bisschen traurig.
Was ist mit Temperatur beim Essen?
Temperatur, auch sehr wichtig, ja.
Darf es kalt werden? Ich meine, in China werden ja oft die Gerichte alle in die Mitte gestellt und manchmal auch so ein Drehding und man kann sich da irgendwas nehmen, aber dann wird es ja auch alles gleichzeitig kalt.
Genau, also aber oft sind das Sachen, die, wie zum Beispiel so Eintöpfe, die werden ja nicht so schnell kalt oder Sachen in so heißen Öl serviert. Aber ja, deshalb ist es in China auch so, dass man sagt auch nicht, es gibt keinen guten Appetit oder so, sondern man sagt so, iss schnell.
Ja,
und das ist so, genau. Und das ist wirklich so das so ein bisschen das Äquivalent zu guten Appetit. Und das ist auch, da gibt es auch nicht diese Etikette, dass man zum Beispiel auf alle warten muss.
Bis
und so, sondern,
alle was haben
genau, man will, dass die andere Person das möglichst lecker noch essen kann. Deshalb sagt man, isst jetzt schon mal so.
Ja, da gibt es ja auch in chinesischen Küche diesen Nose-to-Tail-Ansatz, ja. Also als ich 2011 in Peking war, habe ich mich über in einem Restaurant mal sehr gewundert, da gab es dann so einen Gang mit Entenschnäbeln.
Ja.
Die waren dann auch noch irgendwie alle so in so einem sternförmig so auf den Teller gelegt, so 8 Enten, die guckten einen dann so traurig an. Ich habe gelesen, dein Lieblingskindergericht war Fischkopfsuppe.
Ja.
Also auch so Nose to Tail.
Ja,
absolut. Schon, man verschwendet
nichts,
ne? Versucht eigentlich alles zu verarbeiten.
Also es war schon immer so. Also ich kenne das nicht anders. Man hat alles verwendet, was man verwenden kann. So. Und ich finde es, ich fand es schon immer super nachhaltig. Aber ich weiß noch, und das ist, glaube ich, das ist definitiv so ein kultureller Schock für mich oder so ein kulinarischer kultureller Schock für mich, dass es halt hier als eklig empfunden wird. Mhm. Weil ich bin damit aufgewachsen und wir haben alles gegessen. Wir haben zum Beispiel, wenn wir Fisch gekocht haben, einfach so einen Fisch vom Markt geholt. Der hat dann noch gelebt, dann wurde der getötet. Dann haben wir den eingesackt und zu Hause in so einen Plastikbottich entschuppt. So. Mhm. Dann konnte ich als Kind mit 3 Jahren, habe das alles gesehen. Ich wusste, wie so eine Anatomie des Fisches aussieht. Ich weiß, wie so eine Blase aussieht. Ich weiß circa, wie die Gräten aussehen. Ja. Also es war jetzt irgendwie so super nahbar und ich fand auch nichts eklig so. Und das war für mich der größte Unterschied, dann zu merken, okay, andere finden das eklig. Alles, was irgendwie nicht so Hühnerbrust ist eklig. So.
Oder Filet.
Genau, Filet.
Und ändert sich ja zum Glück.
Genau, genau. Und ich habe ja erst dann im Nachhinein erfahren, dass man das hier ja auch früher gemacht hat. Also man hat früher auch viele Teile des Tieres gegessen. So, ne?
Und jetzt wird es wieder gemacht
und jetzt wieder,
als Bewegung verkauft.
Genau. Und das war für mich schon irgendwie auch ein bisschen schwierig, weil alle anderen immer, und das ist nach wie vor schwierig in meiner Arbeit, weil Leute nach wie vor so tun, als wäre ich oder die chinesische Küche eklig, wenn ich mal Hühnerfüße esse. Und das ist wirklich schwierig, dass die Leute diese Connection nicht machen zu, warum ist das jetzt eklig? Weil es eigentlich ist es nachhaltig, aber wenn es als Nose-to-Tail-Konzept verkauft wird, finden alle das wieder gut. Ja, also es ist wirklich schwierig, Leute dieses Bewusstsein manchmal aufzuzeigen, weil das denen halt so gar nicht bewusst ist.
Aber gab es denn ein Gericht, was du als Kind nicht gerne gegessen hast, was du vielleicht nicht eklig gefunden hast, aber was du irgendwie gehasst hast, wenn du es essen musstest?
Also nicht gehasst, aber, und das ist, ich hatte glaube ich ein Buch auch geschrieben, ich mache zum Beispiel Ingwer nicht so gerne. Und Ingwer, wenn du zum Beispiel so in Streifen geschnitten, so Julienne im Gericht angebraten, wenn ich drauf beiße, da habe ich glaube ich als Kind zu oft drauf gewissen, das mag ich nicht. Deshalb mag ich Ingwer nicht so gerne.
Und muss feiner geschnitten
muss
sein.
Muss feiner geschnitten sein oder gar nicht geschnitten.
Oder gar nicht
nur
fein.
So grated. Okay. Oder ja, so, grated, ne? Und auch so ganze Sichuan-Pfefferkörner. Deshalb koche ich zum Beispiel immer mit dem fertigen Sichuan-Pfefferöl mittlerweile, weil ich auch als Kind zu oft auf so ein Korn gebissen habe und dann ist ja der ganze Mund so taub. Und
ja, man kann es auch so beschreiben, das ist eigentlich so ein Schmerz, der dann auch noch so pulsierend irgendwie so um die Lippen läuft.
Ja,
irgendwie,
ja?
So ganz, ganz seltsam pumpt also, dann auch so.
Es ist, also ich finde es nicht schmerzhaft,
prickelt,
aber es ist
so.
Prickelnd, ja. Es ist auf jeden Fall so ein tief sitzendes Gefühl irgendwie.
Ja, irgendwie die Nerven werden gereizt.
Ja, irgendwie ein bisschen so. Ja. Und das habe ich, glaube ich, als Kind auch zu oft, war ich einfach zu eilig und habe einfach auf die Körner gebissen. Und das hat mich auch, glaube ich, ein bisschen traumatisiert.
Als ich in Paris studiert habe, da war ich ziemlich oft im Chinatown essen, also im 13. Arrondissement, da gab es auch chinesische Patisserien, in denen so ein süßes Gebäck mit roter Bohnenpaste verkauft wurde, in so einem dünnen, blättrigen Mürbeteig. Mm. Das fand ich ganz lecker. So eine Art Teegebäck, vielleicht ein Mondkuchen oder so.
Vielleicht,
also, da war auch so was draufgestempelt. Irgendwie so ein,
das kann Mondkuchen
so ein
sein.
Chinesisches Schriftzeichen
war
da drauf.
Ja.
Aber so Nachspeisen, Süßspeisen ansonsten in der chinesischen Küche nicht so populär, oder?
In Nordchina zum Beispiel eigentlich nicht wirklich. Also es gibt süße Sachen. Also da gibt es auch Unmengen an süße Speisen, aber wir essen das nicht als Nachtisch. Es gibt zum Nachtisch dann Obst oder so oder überhaupt nichts. Aber zum Beispiel in Hongkong oder in der kantonesischen Region, da gibt es schon viele süße Sachen. Also vor allem auch Gebäck durch den britischen Einfluss wird da zum Beispiel auch im Ofen gebacken. Wir haben eigentlich nie was gebacken. Also Backen ist, ich habe zum Beispiel auch zu Hause, seitdem wir eine neue Küche haben, wir haben keinen Backofen mehr, weil ich einfach auch nie was backe.
Ja.
Wenn man aber so chinesische Patisserie oder Pastries sieht, dann ist es definitiv so ein Einfluss aus Hongkong oder der kantonesischen Region Chinas oder auch Taiwan. Da wird auf jeden Fall mehr gebacken, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es kommt, weil als ich jetzt letztes Jahr in China war, gab es ultra viele Bäckereien und also wirklich so richtig Concept-Store-Bäckereien. Du gehst da rein und denkst, du bist in so ein, was ist denn das hier, keine Ahnung, überall Spiegel.
Zeit für Brot.
Richtig futuristisch.
Ach, sowas,
richtig so mit Spiegel,
so eine,
Überwand und Glas und dann so richtig.
Wie so eine Boutique.
Ja, Boutique, ja. Also wirklich,
Boutique
es gibt
Bread.
Alles mittlerweile. Und das Leckerste, was ich gegessen habe, so an Backwaren, ist eine Laugenstange in China, ne? Eine Laugenstange, das wurde auch als German Bread verkauft. Ja. Eine Laugenstange aufgeschnitten mit so schon ziemlich dick Fett Butter drauf, ja, und rote Bohnenpaste. Und das ist so geil. Und ich frage mich, warum machen wir das hier nicht?
Das ist vielleicht eine gute Idee für die ganzen Sauerteigbäcker hier,
ja,
in Berlin, die auch viel mit Lauge machen.
Ja.
Darf ich noch eine Tasse von diesem köstlichen Tee? Ja,
sehr gerne. Ich mach das mal so, damit ich nicht überall drauf tropfe.
Ja, ist wirklich gut. Und dann würde ich diesen kleinen Ding, den Tee-Break, nutzen, um auch thematisch nochmal einen Break zu machen.
Ja.
Und jetzt zu dem Thema zu kommen, wo ich dich eben unterbrochen hatte, nämlich Authentizität oder Tradition. Mhm. Also du widmest diesen beiden Begriffen und diesem Thema in dem Buch ja ein ganzes extra Kapitel. Sag mal, wie du auf diese beiden Begriffe schaust, also auf Authentizität und auf Tradition.
Das ist einfach durch meinen Job geschuldet, dass ich ständig dieses Wort authentisch entgegengeworfen kriege. So. Und ich finde das Wort an sich gar nicht schlecht. Also es ist jetzt, ich habe nichts gegen das Wort. Ich habe aber was dagegen, wenn Leute das immer als Synonym nutzen für, dann muss es gut sein. Oder es gibt dann so die eine authentische Version.
Chinesische
so.
Küche.
Genau. Und ich frage mich halt so, wenn jemand authentisch chinesische Küche meint, was meinst du damit? Ja. Weil eine authentisch chinesische Küche im Nordchina ist ganz anders als in Shanghai, als in Sichuan, als in Yunnan. Und das, ich glaube, das, was die Leute dabei missverstehen, hat aber wirtschaftliche Konsequenzen. Und weil ich ja auch mit Gastro arbeite quasi oder Gastronomen repräsentiere, dann mir auch manchmal so Google-Reviews durchlese. Und dann stehen manchmal halt so Sachen wie ein Stern, früher war es authentisch, jetzt ist es nicht mehr authentisch. Und jetzt frage ich mich so, was meinst du damit? Vielleicht ist der Koch gegangen und es ist ein neuer Koch da, der auch
schmeckt anders.
Genau, es wird bei jedem chinesischen Koch anders schmecken. So.
Ja.
Und das ist das, was ich, glaube ich, an diesem Wort nicht mag, weil Leute das so ohne Kontext gerne nutzen. So. Also, und deshalb finde ich traditionell besser, weil traditionell hat für mich nicht dieses, es muss exakt diese eine Version sein. Weil Tradition ist ja immer gebunden an die Menschen und an die Familien und an die Gegebenheiten und an Wandel. So. Ich finde zum Beispiel American Chinese Food super spannend, weil das ja genau diese Tradition nimmt, aber in Amerika zu was anderem macht, eine neue Tradition kreiert. Aber es ist ja nicht weniger authentisch. So. Also in meinen Augen ist das nicht weniger authentisch. Und deshalb wollte ich in meinem Buch eine ganze Seite zu diesem Thema widmen, weil ich einfach so oft jeden Tag mit diesem Wort konfrontiert werde, weil ich immer gefragt werde, wo gibt's das authentischste chinesische Essen? Und ich mich halt immer frage, was meinst du damit?
Was ist denn chinesisch an der chinesischen Nudelfanne, die es in den 90ern hier von Vietnamesen an jeder Berliner Straßenecke gab?
Also ich glaube, diese...
Das ist ein bisschen kulturelle Aneignung eigentlich.
Nein, also die gibt es ja auch in China und ich Küche...
Die Nudelfanne gibt es auch in China.
Genau, die Nudelfanne gibt es auch in China. Und vietnamesische Küche hat ja viele Einflüsse so, ne?
Ja.
Also es ist jetzt, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es kulturelle Aneignung ist, sondern es ist einfach angelehnt oder es ist einfach beeinflusst so.
Ja.
Und ich glaube, diese gebratene Nudel, die sind einfach von den Ressourcen her gut machbar. Also, ne?
Ja,
es
klar.
Es hat ja Gründe, warum bestimmte Gerichte zum Beispiel so populär geworden sind, so als Fast Food zum Beispiel.
Aber man kann ja nicht sozusagen negieren, dass wir das ja irgendwie überformen, diese chinesische Küche. Also hier gibt es Ente Cross, was hier so ein komisches Gericht ist. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in China jemand isst oder kennt oder so. Oder
nicht
auch
in
so
der Form. Nein.
Ja, oder auch dieses, also ich erinnere mich ein Gespräch mit Frau Tang von der Peking-Ente da in am Brandenburger Tor.
Ja.
Das ist so ein ganz älteres China-Restaurant.
Ja.
Die hat mir so erzählt, dass sie ganz am Anfang auch so diese Maggi-Fläschchen noch hatten auf dem Tisch, weil die Leute nicht fein waren mit Soja-Fläschchen. Also haben sie das irgendwie in Maggi-Fläschchen gefüllt. So, ne? Und vielleicht war es auch Maggi, ich weiß es nicht. Also so, weißt du, was ich meine? So, das ist ein chinesisches Restaurant, aber ich will da reingehen und will eigentlich was finden, was ich schon kenne.
Ja, das ist genau das, was ich tatsächlich auch täglich in meiner Arbeit sehe, dass ganz viele Menschen, wenn die zum Beispiel authentisches Essen wollen, ne, und danach suchen, dass es eine Grenze hat. Also ganz, ganz viele Menschen wollen
die
authentisch.
Der Hühnerfuß.
Genau, aber nur das, was in so einem Rahmen okay ja. ist. So. Alles, was dann darüber hinausgeht, ist dann wieder negativ.
Ja,
so.
Keine Eingeweidesuppe
genau,
oder sowas.
So.
Oder Augen.
Genau.
Essen, das einen noch anguckt
ja,
oder so.
Aber wenn sie ein Restaurant finden, wo Eingeweide zum Beispiel für Koch wird und auf der Karte steht, dann ist es immer so, ist bestimmt authentisch hier.
Aber ich würde es nie bestellen.
Genau.
Ja,
genau.
Ja, finde ich total gut. Ich glaube, wir haben es klar gemacht, was der Unterschied ist und was deine Haltung dazu ist.
Ja.
Und die finde ich sehr klug und sehr vernünftig. Wir kommen zum Service-Teil dieses Podcasts, nämlich Tipps und Tricks für die chinesische Küche zu Hause. Mit welchen 2, 3 Gerichten sollte ich anfangen?
Also ich würde immer mit Nudeln zum Beispiel anfangen, weil Nudeln finde ich relativ einfach.
Finde ich relativ schwer.
Also
selber Nudeln machen,
ja,
habe
also,
ich immer gedacht, wäre schwer. Aber ja. Da habe ich dein Buch mir angeguckt.
Es ist ja eigentlich im Teig nur Salz, Mehl, Wasser. Ne?
Ja.
Und wer schon mal so gesehen hat, wie italienische Pasta gemacht wird, Es wird in China ähnlich gemacht. Also,
ja, aber du machst es ja ohne Nudelmaschine. Das ist mir wahnsinnig sympathisch. Also ich finde dieses Kurbeln irgendwie, das ist so, da hört es bei mir auf.
Die, ja.
Diese so Nudelplatten auswählen und die dann wieder in Stücke schneiden und so nachher mal einmal hapsen, ist aufgegessen.
Ja.
So viel Arbeit. Bei das dir geht's schneller.
Ja. Also ich würde tatsächlich mit Nudeln anfangen, weil da auch viele Soßen sind, die einfach sind, aber insgesamt ein sehr, sehr leckeres Gericht ergeben. So, ne? Oder auch zum Beispiel mit diesen Pfannkuchen, die ich vorhin erwähnt habe, diese chinesischen Frühlingszwiebelnpfannkuchen. Mhm. Im Prinzip ist es auch wieder, der Teig ist Mehl, Salz, Wasser und dann kommt oben, also kommt quasi dazwischen nur noch Öl, Frühlingszwiebeln, Salz, Pfeffer und wenn man möchte noch Sichuan-Pfeffer oder was anderes. So. Und dann einmal ausrollen, anbraten und dann ist es das quasi.
Mhm.
Oder
eher wie so kleine Fladenbrote,
ja,
ne?
Genau.
Also ist nicht so weich wie ein Pfannkuchenteig.
Nee,
den
wie
man so
Fladenbrote.
Gießen kann, so ein Pancake oder so.
Oder so einen gesmashten Gurkensalat,
Der
ist auch wirklich einfach zu machen.
Gemacht, ja.
Oder was ich auch wirklich, also ich esse es wöchentlich, weil das so eine schnelle Mahlzeit ist, Seidentofu aus der Packung und dann macht man oben einfach Sojasauce, chinesischen schwarzen Essig, Chiliöl, vielleicht noch ein bisschen Koriander, wenn man hat, das war's. Das ist wirklich so die einfachste Mahlzeit, die man sich machen kann.
Da sind wir schon bei dem Thema, bei der Frage, die jetzt noch kommt, nämlich welche Zutaten sollte ich immer zu Hause haben? Du hast jetzt eben schon gesagt, chinesischer schwarzer Essig.
Ja.
Warum ist der schwarz oder woraus ist der?
Der ist unterschiedlich, aber den man zum Beispiel oft kriegt im Asia-Supermarkt, aus einer gelben, also so eine Flasche mit gelbem Etikett.
Okay.
Das ist der Chinkian-Vinegar steht da drauf. Und der ist zum Beispiel aus Klebreis fermentiert. Fermentierter Klebreis ist eigentlich auch ein Reisessig, so wie man das zum Beispiel aus der japanischen Küche kennt, aber durch die Klebreisfermentation, ich weiß gar nicht, also ich muss das eigentlich nochmal googeln, warum das dann am Ende schwarz wird, ob dann nochmal.
Also er ist dunkel auf jeden
Fall.
Genau,
also dunkel, genau.
Und auch geschmacklich dunkel, so ein bisschen. Es gibt ja so, sag mal, Balsamico-Essig und Weinessig, heller Essig, der nach nichts, also eigentlich nur sauer ist, aber wenig jetzt noch mitbringt. Ne?
Ja, also ich finde den super schwer zu beschreiben.
Okay.
Der ist sehr, sehr komplex, also relativ viel Tiefe und Komplexität dafür, dass es, ich sage jetzt mal, nur ein Essig ist. So. Und das ist auch eins der Zutaten, die man fast so gut wie gar nicht substituieren kann. Weil zum Beispiel das chinesische Süß-Sauer, was ja oft mit Rippchen gekocht wird oder mit anderen Sachen, das ist zum Beispiel die Basis der Säure, ist dieser Essig. Also da wird ganz viel von diesem Essig reingemacht. Und ich würde einfach empfehlen, den zu kaufen, weil der ist in super vielen Sachen drin. Also der bleibt auf jeden Fall nicht einfach über, weil den nimmt man zum Dippen für Teigtaschen, den nimmt man super oft in Nudelsoßen, so einen Schuss, beim Kochen. Man kennt ja zum Beispiel auch aus einem China-Restaurant die saure, scharfe Suppe.
Ja, saure, Schafsuppe.
Genau. Mhm. Und da kommt die Säure auch von dem Essig.
Ah, okay. Werde ich mir unbedingt mal besorgen.
Ja.
Warum chinesischer weißer Pfeffer? Den empfiehlst du auch. Weißer Pfeffer, weiß ich, wie der schmeckt. Chinesischer weißer Pfeffer kommt aus China.
Kommt aus China. Der schmeckt ähnlich wie der weiße Pfeffer, den wir hier halt im Supermarkt auch haben. Ich finde ihn tatsächlich blumiger und schärfer.
Okay.
Und zum Beispiel so eine saure Schafsuppe schmeckt man den raus, weil da relativ viel darin drin ist und dann schmeckt man diesen pfeffrigen Geschmack dann raus. Und für mich ist es dann schon so, dass ich denke, ah ja, so macht es diesen Geschmack rund und das ist genauso, wie ich das quasi kenne. Okay. Und klar, man kann auch einfach weißen Pfeffer nehmen, den es im Supermarkt gibt, weil es schmeckt dann ähnlich, aber wenn man Zugang hat zum asiatischen Supermarkt und einfach so einen gemahlenen weißen Pfeffer sieht, ist auch so eine kleine Packung, kostet auch nicht viel und der steht dann meistens bei zwischen den anderen Gewürzen.
Steht da Chinese Pepper drauf? Oder?
Nee, meistens ist da so eine Packung, so eine Tüte mit so einem durchsichtigen Kunststoff, genau. Ja. Und dann kann man reingucken quasi, was drin ist. Und da sieht man, dass es einfach gemahlener weißer Pfeffer ist. Ja. Und da werden wahrscheinlich chinesische Schriftzeichen drin sein. Da muss man einmal gucken. Hinten ist ja meistens dieses überklebte Etikett, wo dann übersetzt steht, weißer Pfeffer.
Okay. Was noch? Was sagen wir noch? Also Sojasauce ist ein großes Thema. Genau, gibt's ja hell, dunkel, süß.
Genau.
Alle drei oder?
Also hell auf jeden Fall, weil das einfach ganz oft benutzt wird. Dunkel kann man drauf verzichten, weil das oft zum Färben oder zum für Eintöpfe verwendet wird. Mhm. Und süße kann man theoretisch drauf verzichten, weil das auch eher für spezifische Gerichte verwendet wird. Also helle ist die reguläre, also viele sind dann tatsächlich verwirrt, wenn ich anfange mit Sojasoßen und die so, oh mein Gott, was habe ich denn zu Hause? Ja. Und dann sage ich mal, das, was du kennst als Sojasoße, was in jedem Restaurant ist, das, was im Supermarkt ist, das ist einfach helle Sojasauce. Das ist so, helle ist einfach die gewöhnliche Sojasauce.
Und würdest du sagen, ist egal, welche man da nimmt, oder hast du da auch so einen Geheimtipp,
also,
welche Marken gut sind oder so, wenn man jetzt in Asiamarkt um die Ecke hat irgendwo?
Also ich würde schon sagen, dass es Unterschiede gibt, aber für die meisten Leute, die da jetzt nicht super viel Erfahrung haben, sind die fast nicht bemerkbar. Mhm. Ich verwende zum Beispiel super gerne eine koreanische Marke. Es gibt von der chinesischen Marke Pearl River gute Sojasoßen, auch gute dunkle Sojasoßen. Ich verwende zum Beispiel super auf die koreanische Marke Sempio. Die kaufe ich dann immer so in Literflasche. Die finde ich ganz gut. Oft auch, die gibt es auch salzreduziert zum Beispiel. Ja, eigentlich habe ich die immer zu Hause stehen.
Total hilfreich, wenn man so ein paar Namen hat, weil es ist, glaube ich, nicht so das Problem der Auswahl. Mhm. Also die hat man schon im chinesischen Supermarkt oder im asiatischen, sondern was nehme ich davon jetzt? Und wenn ich da so mal so einen Namen habe, da kann ich auch mal da die Leute, die da ein- und auspacken, fragen, wo steht denn die? Und die wissen es meistens.
Genau.
Und dann ist man einfach schon ein bisschen besser orientiert. Ja. Öl.
Sesamöl, aber geröstete Sesamöl, weil viele Leute das dann nicht mitkriegen und dann kaufen die Sesamöl, was ja ungeröstet quasi nach nichts schmeckt und riecht, was dann irgendwie schade ist. Ja. Aber es ist wirklich wichtig und das kann man wirklich schon bei den meisten gerösteten Sesamölen riechen, wenn man die Flasche einfach ganz kurz an der Flasche riecht, weil das ist so ein starkes Aroma, dass es aus der Flasche so schon rauskommt, obwohl sie zu ist.
Genau,
Dann ist richtig. Und dann halt Chiliöl. Ja. Chiliöl mit Chili Crisp am besten.
Mit so Stückchen, so Flakes drin.
Mit Stückchen,
drin oder so.
genau. Das finde ich immer am besten, weil das noch mal was zur Textur
macht. Da ist natürlich, sind wir beim Thema Authentizität, ne? Leute, denen schnell was zu scharf ist, ne? Da Chiliöl ist ja nicht gleich Chiliöl.
Genau, also für die jetzt nicht super viel scharf essen können, empfehle ich immer Laogamar, die Marke, die macht, finde ich, gutes Chili, was aber sehr aromatisch ist und ist nicht unbedingt scharf. Also ich finde es nicht scharf und viele, viele Leute, die, sage ich jetzt mal, auch jetzt nicht super scharf essen, finden es auch nicht sehr scharf.
Okay.
Deshalb, also ich würde Laura mal empfehlen, so zum Einsteigen. Ansonsten, die anderen sind schon schärfer. Mhm. Ich habe, glaube ich, zu Hause 9 oder so, die gerade offen sind. Ich muss mal welche aufbrauchen, aber die meisten davon sind schon scharf.
Und du nimmst ja oder hast ganz viele Rezepte mit Weizennudeln, getrocknete Weizennudeln. Da gibt es ja auch von bis.
Genau.
Also ganz dünne, die man nur mit Wasser übergießt, sind schon gar. Welche nimmt man da?
Also Weizennudeln, also ich glaube, dass die meisten Leute die Unterschiede gar nicht so verstehen, weil ganz viele Weizennudeln sind ja auch Ramen. Ramen sind ja meistens Laugennudeln. Mhm. Da ist auch nochmal, schmeckt auch nochmal anders und ist anders. Oder es sind dann Nudeln, die aussehen wie Weizennudeln. Also was ich empfehle, sind einfach stinknormale getrocknete Weizennudeln. Die sind meistens einfach nur getrocknet und so, weiß ich, 20 Zentimeter lang.
Aber nicht so Blöcke, ne? Die so aussehen wie so wie so Instant-Nudeln.
Nee, nicht so Blöcke, ne? Genau.
Das ist zu dünn.
Die sind gekräuselt.
So. Ja, genau. Die sind nicht gekräuselt, die genau. Du meinst, sondern glatt.
Glatt und
wie
gerade.
Spaghetti.
Genau, gerundet wie Spaghetti, sehr weiß, weil es einfach Weizenmehl ist und sonst nichts anderes. Und getrocknet. Gibt es zum Beispiel im Asiamarkt auch in 2-Kilo-Packungen. Ich kaufe die immer so in 2-Kilo-Packungen. Ja. Und die kochen, die brauchen irgendwie 5 Minuten zum Kochen. Mhm. Und dann hat man richtig gute Nudeln. Mhm. Und das macht halt wirklich ein gutes Gericht in 10 Minuten.
Ja, super.
Ja.
Und Tofu?
Aber Tofu ist wirklich ein eigenes Thema für sich. Ja. Ich glaube, was vielleicht wichtig zu verstehen ist.
Ich bin ja Fan von Mapo-Tofu.
Ja.
Da braucht man Seidentofu eigentlich, ne? Oder soften jedenfalls.
Genau, man braucht dafür Naturtofu, aber Soft-Naturtofu. Ja. Das, was, glaube ich, beim Tofu wichtig ist zu verstehen, ist, dass das alles das gleiche Produkt ist, mit unterschiedlichem Wassergehalt. Das hat halt den Sinn, weil man für manche Speisen den Tofu braucht oder den anderen, weil der mehr oder besser die Soße aufsaugen kann. So. Und bei Mapo-Tofu zum Beispiel braucht man Naturtofu, am besten soften Naturtofu. Und oft ist es so, dass man im Asia-Supermarkt, wenn man dann davor steht, da steht auf der Packung drauf, soft Naturtofu. Den braucht man.
Dankeschön. Ja.
Ansonsten Naturtofu geht auch.
Ja, zum Schluss noch mal etwas zu einem Gericht, das du selbst ja auch als magisch bezeichnest, Teigtaschen. Was liebst du daran?
Ach, Teigtaschen ist wirklich... Man kann alles reinmachen. Also es ist wirklich so ein Gericht, wo ich das Gefühl habe, das hat keine Grenzen. Und dieses gemeinsame Kochen ist einfach auch so ein Erlebnis. Also ich verbinde damit halt auch so Events wie Neujahr oder Zusammenkommen. Ja. Zusammenkommen mit Familie, mit Freunden. Einfach dieses Beisammensein auch. Und weil jeder hat einen Schritt, den er machen soll. Und dann ergibt das zusammen quasi diese kollektive Arbeit, die am Ende diese leckeren Teigtaschen dann ergeben. Und man kann halt mit Teigtaschen alles machen. Ich habe auch schon mal Cheeseburger-Teigtaschen gemacht, weil es einfach witzig ist. Also einfach Hackfleisch und dann halt Käse drin und dann angebraten so. Ja. Ne? Dann hast du Cheeseburger-Teigtaschen.
Also geschmolzenen Käse.
Ja, genau. Schon. Mit diesem furchtbaren Sandwich-Käse, der kein
Käse ist. Und
dann
aber, dann werden die gekocht, diese Teigtaschen, oder werden die dann gebraten? Oder
also in Nordchina zum Beispiel essen wir meistens fleischige Teigtaschen. Ja. Also bei uns ist ganz unüblich, vegan gibt es eigentlich, habe ich noch nie in China gesehen so. Und wenn vegetarisch, dann eher mit so mit Ei und Knoblauchsprossen. Aber wir in Nordchina essen meistens Lamm oder Rind. Genau. Oder Schwein. Ja, oder Schwein. Ja. Und wir kochen die. Also man muss Teigtaschen in Nordchina und auch in anderen Regionen sind halt wirklich eine ganze Mahlzeit. Man isst die nicht so als Vorspeise, sondern es ist eine ganze Mahlzeit.
Und zwar Mengen auch. Ne?
In Mengen, genau. Das heißt, wenn wir zu fünft sind und dann müsste man so ein kleines, kleines Portionchen irgendwas dämpfen, das funktioniert nicht. Das heißt, bei uns wird in großen Töpfen für 5 Leute riesige Mengen, hunderte an Teigtaschen gekocht und dann wird das auf Tellern serviert und dann wird einfach Teigtaschen so...
Ja. Bis nicht mehr geht.
Bis nicht mehr geht. Und im Süden zum Beispiel dämpft man die auch manchmal in den Korb oder brät sie in der Pfanne an.
Ja. Ja. Was isst du eigentlich, wenn du mal nicht chinesische Gerichte isst?
Gute Frage. Also tatsächlich,
gerne. Also
ja.
Was isst du dann gerne?
Tatsächlich muss ich sagen, ich esse sehr gerne Brot.
Ja. Im Zeitmagazin hast du neulich ein Lob auf das Abendbrot geschrieben.
Ja, tatsächlich essen wir zu Hause öfters Abendbrot und das ist auch, wenn wir auf Reisen sind für eine längere Zeit, ich vermisse Brot. Ja. Also das glaubt man nicht. Also ich hätte niemals mir geglaubt, dass ich wirklich so Brot vermisse, weil mir auch nicht bewusst war, wie gutes Brot auch hier im deutschsprachigen Raum ist und wie selten das eigentlich auch in der Rest der Welt zu haben ist. Also es ist nicht so, dass man einfach, klar, Brot gibt es irgendwie überall so ein bisschen, aber dieses gute Roggenbrot oder das ist ein gutes
Sauerbrot. Wo man ein bisschen kauen kann.
Genau, so ein gutes Sauerbrot, das gibt es nicht überall auf der Welt und das vermisse ich und das esse ich schon sehr gerne.
Vielen Dank, liebe Sissi. Danke dir sehr für diese Einblicke in die chinesische Esskultur, in das, was du so den ganzen Tag machst und ja, auch in dein Buch, obwohl wir das jetzt gar nicht aufgeschlagen haben, aber wir haben, glaube ich, viele Ideen daraus ventiliert hier. Das war super interessant, hat wahnsinnig Spaß gemacht und die Zeit ist wie immer verflogen.
Ja, finde ich auch.
Schön. Und wir haben ordentlich Tee getrunken.
Ja.
Puer-Tee.
Puer-Tee,
ne? Das andere sind die Pilze. Genau, einen Jahrgang brauchen wir jetzt hier nicht festzulegen, wie sonst immer und wie man den fand. Nee, ich fand den Tee wirklich köstlich, hat das Gespräch gut am Laufen gehalten. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen? Sehr gerne. Auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann, die genaue Adresse, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Esst, trinkt und genießt. Bis zur nächsten Folge.